Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am 6. Juni 1875 kam Thomas Mann in Lübeck zur Welt. 150 Jahre später ist die Wirkungskraft des Literaturnobelpreisträgers ungebrochen. Allein in diesem Frühjahr sind unter anderem folgende Bücher neu erschienen. Die Essays und Reden von Thomas Mann selbst aus den Jahren 1926 bis 1933, seine Radioansprachen nach Deutschland während des Zweiten Weltkriegs. Eine Graphic Novel von Julian Wohloy, Friedhelm Marx und Magdalena Adomeit über Thomas Manns Besuch in Deutschland 1949. Der Germanist Michael Mahr geht in das Blaubartzimmer auf Spurensuche nach Thomas Mann und die Schuld, so der Untertitel. Und es gibt sogar einen Drei-Fragezeichen-Band über Thomas Mann, das Geheimnis der sieben Palmen. Wie gesagt, unter anderem. Heute nimmt außerdem das Thomas-Mann-Haus in Pacific Palisades wieder den Betrieb auf. Es war zwar bei den Bränden in Kalifornien weitgehend unversehrt geblieben, war aber jetzt ein halbes Jahr für Tests und Wartungsarbeiten geschlossen. Das umfassendste und wohl wichtigste Buch über Thomas Mann aus diesem Frühjahr dürfte aus der Feder von Tilman Lahme stammen. Er ist Literaturhistoriker, hat schon mehrere Bücher über die Familie Mann veröffentlicht. Jetzt widmet Tilman Lahme Thomas Mann eine neue Biografie. Schlichter Titel: Thomas Mann, ein Leben. Tilman Lahme ist heute mein Gast im Büchermarkt. Willkommen.
Ja, hallo. Danke für die Einladung.
Herr Lahme, es gibt Biografien über Thomas Mann von Klaus Habrecht, Dieter Borchmeier, Hanjo Kersting, Hermann Kurzke, um nur die umfassendsten Werke und einige große Namen zu nennen. Warum fügen Sie dem Regal mit Thomas Mann-Biografien jetzt noch eine hinzu?
Über einen großartigen Autor kann es ja eigentlich gar nicht genug Bücher geben. Aber bei meiner Beschäftigung mit Thomas Mann ist mir aufgefallen, ich habe mich ja mit der Familie beschäftigt, ich habe mich zuerst mit seinem Sohn Gole beschäftigt und ich bin immer mehr über Legenden und Ungereimtheiten gestolpert. Und zwar sowohl solche, die von der Familie selbst verbreitet wurden, besonders auch von Thomas Mann selbst, der also über sein Leben ja oft berichtet hat. Und da fiel mir dann immer auf, wie das eigentlich nicht so recht zusammenpasst mit dem, was man sonst so in Unterlagen und Briefen und so weiter findet. Und dann habe ich mich auch gewundert über manche Darstellungen eben in der Sekundärliteratur bei anderen, die da so relativ unkritisch darauf Bezug nehmen und das einfach ungeprüft übernommen haben. Und das hat gewissermaßen die Neugier geweckt, dem mal genauer zu folgen. Und das habe ich dann gemacht, habe mir seine Tagebücher angeschaut, bin auf Briefe gestoßen, die man noch nicht kannte. Und da ergibt sich plötzlich ein ganz anderer Thomas Mann.
Welcher Thomas Mann ist das? Welche Mythen und Legenden sind das, auf die Sie gestoßen sind?
Wir haben bislang das Bild eines großen Autors, Nobelpreisträgers, Familienvaters, immerhin 6 Kinder, eine ganz tolle, starke Ehefrau an seiner Seite, der, das weiß man jetzt aus seinen Tagebüchern, irgendwie so eine andere Seite hatte. Man nennt das dann eine homoerotische Neigung, die er aber nicht ausgelebt hat. Er war weiter ein braver Ehemann und hat sie in sein Werk sublimiert. Und so ist sozusagen so ein Forschungskonsens entstanden, der aus Thomas Mann eine Art Bisexuellen macht, der diese zweite Seite seiner sexuellen Identität irgendwie ins Werk sublimiert und damit dort los wird. Und das ist einfach eine vollkommen falsche Sicht. Ja, Thomas Mann war ein Homosexueller in einer Zeit, in der ihm die Wissenschaft geradezu ins Gesicht schlug mit ihrer Analyse des Ganzen. Das sei eine degenerative Hirnerkrankung, musste er da lesen, als er in den 1890er Jahren dann endlich mal das Standardwerk über Sexualität, die Psychopathia Sexualis von Richard von Krafft-Ebing, in die Hände bekommt. Und es gibt da quasi nur einen Heilungsweg und das ist nie wieder an Männer denken, nie wieder masturbieren. Das ist sowieso die große Sorge der Medizin in dieser Zeit, dass man dadurch schwindsüchtig, neurasthenisch und eben auch schwul wird. Und vor allem dann den Weg zur Frau gehen. Und genau diesen Weg geht er. Also an seiner Ehe ist nichts romantisch, ist nichts von Gefühlen geleitet, sondern das ist für ihn der Weg, wie er glaubt, sich kurieren zu können, wie das damals heißt.
Im Anhang Ihres Buches, Herr Lahme, sind 2 Briefe Thomas Manns an den Jugendfreund Otto Grautow abgedruckt aus dem Jahr 1896. Darum geht es um Grautows Krankheit, wie man das nennt, also um dessen Homosexualität. Und Sie schreiben, so offen wie hier werde man nie wieder über seine Homosexualität schreiben. Was schreibt er denn da?
Ja, Thomas Mann hatte diesen einen Freund. Man muss sich das ja vorstellen, wie schrecklich das ist, im Jahr 1890 herauszufinden, dass mit der eigenen Liebe irgendwas nicht in Ordnung ist. Also Thomas Mann steht da als 15-Jähriger vor einem Mitschüler, in den er sich verliebt hat, drückt ihm auch noch ein Liebesgedicht in die Hand und sagt ihm, dass er ihn liebt. Und er kriegt dann also nicht eine Zurückweisung. Das passiert ja manchem mit 15, wenn er sich irgendwie jemand anderem gegenüber zu erkennen gibt in seiner Liebe, sondern er kriegt auch als Rückmeldung, das ist falsch, das ist irgendwie völlig unangenehm. Das ist nicht richtig, was du hier willst und begehrst. Und wahrscheinlich hat noch der halbe Schulhof über ihn gelacht. Und dieser Freund, Otto Grauthoff, das ist also der eine, den er da hat, dem geht's genauso wie ihm. Und das heißt, er hat wenigstens einen Schicksalsgefährten. Und mit dem tauscht er sich dann also ganz vorsichtig immer aus, sagt ihm auch immer, verbrenn alle Briefe sofort, die du von mir bekommst. Sind dann getrennt nach der Schulzeit. Der Freund ist in Brandenburg, er in München. In diesen Briefen begleitet Thomas Mann jetzt die Konversionstherapie, der sich Otto Grauthoff in Berlin unterzieht. Also der geht wirklich zum Arzt und versucht es mit Hypnosebehandlung und allen möglichen Verfahren loszuwerden. Also der kämpft genauso wie Thomas Mann gegen seine Homosexualität. Und da ist Thomas Mann unglaublich interessiert und will das alles wissen. Wie, die haben dir ein Rezept gegeben. Kannst du mir das mal schicken? Was steht denn da drauf? Ja, das wüssten wir auch gerne, welches Rezept man irgendwie in dieser Zeit gegen Homosexualität verschrieben hat. Ist uns leider nicht überliefert worden. Wie gesagt, die Briefe von Otto Grauthoff sind alle vernichtet. Die von Thomas Mann sind so ein bisschen vorzensiert vom Freund. Aber ein paar haben wir und eben diesen hier. Und da schreibt Thomas Mann dann eben auch über seine eigene wackelige Konstitution im Erotischen, so nennt er das. Und er äußert sich dann auch zur homosexuellen Gemeinschaft, zur Homosexualität insgesamt. Da gibt es ja erste liberale Bewegungen. Vor allem Berlin wird nicht so in den 20er Jahren erst, wie wir das manchmal uns vorstellen, sondern jetzt schon, 1890er Jahre, eine wirklich offene, die Homosexualität tolerierende Stadt. Das heißt, da entwickelt sich europaweit eigentlich das Zentrum für Homosexuelle, die sich dort eben treffen können, ohne jedes Mal verfolgt zu werden und von der Polizei gejagt. Und vor dieser Community warnt Thomas Mann also. Diese Herdentiere, die soll Otto Grauthoff bloß, denen soll er sich nicht anschließen. Und so ein alberner Urning, nennt er das im Sprachgebrauch dieser Zeit, also ein alberner Homosexueller, würden wir sagen, ja, soll er bloß nicht werden und sich denen nicht anschließen. Also es ist ganz seltsam, weil er einerseits gewissermaßen die eigene Liebe verteidigt und hochhält und dann ja auch immer wieder in die Literatur hineinschreibt und auf der anderen Seite das alles völlig ablehnt. Also man könnte sagen, er ist ein homophober Homosexueller.
Die Auseinandersetzung mit Thomas Manns Homosexualität, die bildet einen Kern ihrer Biografie, würde ich sagen, einen wichtigen. Warum ist die denn so essentiell, diese sexuelle Identität für das Verständnis von Autor und Werk?
Wir können uns ja vorstellen, wenn jemand das, was er liebt, nicht leben darf, weil ihm die Gesellschaft, die Vorstellung und auch das, was er in seinem eigenen Kopf darüber denkt und davon hält, entgegensteht, was das für ein Leben ergibt. Und er versucht, alle möglichen Wege zu gehen, um damit klarzukommen. Einer ist, und das schreibt er diesem Freund Otto Grauthoff auch immer wieder, es mit Literatur und Philosophie einzuhegen, ja, die Triebe abdorren zu lassen, nennt er das, die Hunde im Souterrain an die Kette zu legen. So. Und das ist natürlich enorm schwierig und er versucht es literarisch zum Thema zu machen. Eigentlich seine gesamte Literatur handelt davon, dass Liebe nicht gelingt, dass Liebe zu Heimsuchung und in den Untergang führt. Vom Tod in Venedig bis in den Roman Dr. Faustus ganz spät, in dem also jemand einen Teufelspakt eingeht und als Preis dafür nicht lieben darf. Es ist das zentrale Thema in Thomas Manns Leben und in seiner Literatur. Also wir können uns das quasi gar nicht wichtig genug vorstellen für ihn.
Jetzt ist das passiert, was immer passiert, wenn ein neues Buch herauskommt, das sich mit der Homosexualität Thomas Manns beschäftigt. In der NZZ ist Ihnen deswegen Voyeurismus vorgeworfen worden. Also Sie würden den Voyeurismus der Leserinnenschaft bedienen. Die FAZ dagegen schreibt, Tilman Lahme hat einen bedeutenden Schriftsteller entdeckt. Darauf anspielend, dass Sie Thomas Mann neu entdecken. Wie begegnen Sie diesem Vorwurf, Ihr Buch sei voyeuristisch?
Ja, ich finde den Vorwurf nicht sehr triftig, denn im Kern muss man ja sagen, und das ist sogar in der NZZ festgestellt worden, dass wir ja zunächst einmal eine bisherige Thomas Mann Biografik haben, die das ja entschlossen unter den Teppich gekehrt hat, indem sie das nicht sehen wollten. Diesen Thomas Mann wollte man nicht. Man wollte ihn wenigstens bisexuell haben. Also irgendwie könnten die Kollegen mal beantworten, warum eigentlich.
Inklusive, wollte ich Sie gerade
dass man
fragen.
Tagebuchpassagen. Ja, das ist schwer zu beantworten. Warum? Es ist offenkundig. Vielleicht stellen wir uns das alles immer ein bisschen liberaler vor, weil wir es uns heute so vorstellen und so empfinden und ist dann aber doch vielleicht im Kern nicht so, dass man so entschieden und locker damit umgeht. Es ist halt ein sich verändernder Thomas Mann, den man hier vor sich hat und das behagt nicht jedem offenkundig und man wundert sich ein bisschen darüber. Also es werden wirklich Tagebuchpassagen herausgestrichen, die klar machen, wie sehr er mit seiner Homosexualität ringt, also wie er an der ehrlichen, an der heterosexuellen Sexualität immer wieder scheitert, immer wieder Anläufe macht. Er glaubt ja, dass er sich kurieren kann und es funktioniert halt nicht. So, und das wird alles entschlossen rausgestrichen, um eben diesen Thomas Mann nicht zu zeigen. Und wenn man das jetzt sagen will, ja, aber so war es doch, schaut doch hin. Ja, wie soll man das tun, wenn man sozusagen den Beweis nicht vorzeigen darf? Also das Voyeurismus zu nennen, finde ich ein bisschen weit hergeholt. Es ist genau der Punkt, auch an dem man Thomas Mann selbst einmal mit hinzuziehen muss. Er hat sich ein Leben lang versteckt und er hat sich ein Leben lang auch immer wieder geweigert, auf solche Dinge angesprochen, hier zu viel Offenheit zu zeigen. Er hat falsche Fährten gelegt, er hat es manchmal ein bisschen vorgezeigt. Er betreibt da literarisch und persönlich ein großes Verwirrspiel. An einer Stelle ist er vollkommen klar. Er hinterlässt uns seine Tagebücher und er hinterlässt uns den Willen, dass man ihn in seinem Kampf und in seinem Leid sieht und erkennt. Und dass wir ihn ehren, nicht nur, weil er den Zauberberg und die Buddenbrooks geschrieben hat, sondern weil er dieses Werk einem so leidvollen Leben abgetrotzt hat. Und wenn wir da rangehen und mit dem Zensurstift und die zentralen Stellen alle rausstreichen, weil wir glauben, das ist irgendwie diskreter, wenn wir das nicht behandeln, dann handeln wir exakt gegen das, was er selbst wollte.
Das ist das eine. Das andere ist, diese Briefe an Otto Grauthoff, von denen wir gerade schon sprachen, die lagen ja vor, sind aber bisher noch nie veröffentlicht worden. Das ist ja erstaunlich, wo man doch sonst wirklich jeden Tagebuch Fitzel Thomas Manns kennt. Was sind denn da für Mechanismen im Werk?
Die Briefe an Otto Grauthoff sind vor allem deswegen so besonders, weil sie die frühe Zeit von Thomas Mann, also den Thomas Mann vor den Buddenbrooks und bevor er berühmt und bekannt wurde und als Literat geehrt wurde, zeigen. Und aus der Zeit haben wir so wenig. Er hat so entschlossen versucht, alles zu vernichten, was es dort gibt, was sozusagen den noch nicht berühmten, seinen Ruhm verwaltenden Thomas Mann betrifft. Unter anderem eben auch diese Briefe. Und die wenigen Briefe, die wir haben an diesen Freund Grauthoff, die sind dann gedruckt worden 1975. Und die entscheidenden Briefe, die seine Homosexualität behandeln, die Grauthoffs Konversionstherapie begleiten, die findet man dann 30 Jahre später im Schreibtisch des Lektors beim Fischer Verlag, der diesen Briefband betreut hat. Die hat man also ganz bewusst zur Seite gelegt, die sollten nicht gedruckt werden. Jetzt hat man sie 2005 und dann hat der Fischer Verlag, also der Fischer Verlag des Jahres 2005, diese Briefe den entsprechend für die Briefe zuständigen Forschern in die Hand gegeben, die also die große kommentierte Frankfurter Ausgabe der Werke Thomas Manns herausgeben. Na gut, das ist 20 Jahre her. Die Briefe sind immer noch nicht gedruckt und sie sind immer noch nicht öffentlich behandelt. Da stehen zentrale Dinge drin, nicht nur zur Homosexualität, was Thomas Mann darüber denkt, sondern sie sagen uns auch, dass er in dieser Zeit, also als 17-, 18-Jähriger, dieses zentrale Werk von Richard von Krafft-Ebing gelesen hat. Das heißt, wir wissen, auf welchem Wissensstand er selbst sich begab. Und dieser Krafft-Ebing spielt eine Riesenrolle. Der taucht dann plötzlich als Figur verwandelt im Zauberberg auf und so. All das weiß man nicht in der Forschung. Wenn Sie im aktuellen Zauberberg-Handbuch oder in allen Thomas-Mann-Werken Krafft-Ebing suchen, suchen Sie vergeblich. Es ist eine zentrale Lektüre für Thomas Mann. Sie findet nicht statt, weil man diese Briefe nicht kennt.
Ich möchte gerne noch auf andere Aspekte Ihres Buches zu sprechen kommen, die auch ein neues Licht auf Figuren werfen. Also zum Beispiel eben auf diesen Jugendfreund Thomas Manns, auf Otto Grauthoff. Der ist lange, wie auch von Thomas Mann selbst, als so eine Art subalternes Faktotum bezeichnet worden. Das war jetzt ein Zitat von Marcel Reich-Ranitzky. Sie drucken aber zwei Briefe von ihm auch ab und stellen ihn im Buch ganz anders dar. Was verband denn diese beiden Schulfreunde? Was machte diese Freundschaft aus?
Otto Grauthoff hat völlig falsch gedacht, er sei auch ein Dichter. Das heißt, er und sein Schulfreund Thomas Mann, die sich wirklich schon seit der Sechsta kannten, also ganz früh schon Freunde sind, haben immer beide ihre beginnenden Werke, vor allem am Anfang ganz viele Gedichte und Dramen und so, das war auch nicht ganz das Spezialgebiet von Thomas Mann, hat er dann später festgestellt, ausgetauscht und sich darüber unterhalten. Und es wird halt immer klarer, ja, dass hier einer eine ganz herausragende Begabung hat und der andere eben eher weniger. Und Thomas Mann sagt es ihm auch immer wieder deutlich. Aber dieser Freund Otto Grautow ist genauso ein notorischer Schulversager wie Thomas Mann oder Schulverweigerer, muss man ja fast sagen, die da beide quasi mit 19, gerade so mit einer quasi geschenkten mittleren Reife die Schule verlassen. Der Freund Otto Grautow geht dann einen anderen Weg. Der macht das Abitur nach, der studiert neu, der wird Kunsthistoriker. Der macht dann einen anderen Weg als Thomas Mann, aber der ist aller Ehren wert. Ja, nicht nur das, was er eben als Kunsthistoriker leistet, sondern er ist derjenige, der auch politisch immer ein bisschen linker und liberaler ist als Thomas Mann. Fast ein bisschen wie sein schlechtes Gewissen in all den Zeiten, in denen Thomas Mann dann auch stark reaktionär ist. Und der gründet eine Gesellschaft, die deutsch-französische Gesellschaft, zur Aussöhnung dieser beiden Nationen, die sich als Erbfeinde betrachten, und leistet da wirklich Herausragendes. Und aus ihm gewissermaßen, um Thomas Mann irgendwie zu schützen davor, dass man ihn so reinzieht in so etwas wie diese Konversionstherapie, die Homosexualitätsfragen oder so. Also ihn deswegen zum Thomas Mann-Trottel zu erklären, als dass er in der bisherigen Thomas-Mann-Forschung dasteht, ist schon ein ziemlich perfider Zug. Und ich hoffe sehr, dass das sich jetzt ändert und korrigiert wird.
Sie schreiben an anderer Stelle etwas freundlicher im Buch Helfer und Statist Thomas Manns. Wie hat sich denn dieses Bild so lange halten können, wider besseres Wissen?
Man hat zunächst mal diese Briefe, über die wir jetzt schon ein bisschen gesprochen haben, völlig falsch dargestellt. Und wenn wir jetzt sehen, dass ja die anderen Dokumente auch noch da waren und dass der sie herausgegeben hat, Peter de Mendelssohn, auch der Herausgeber der Tagebücher ist, der also auch alle entschlossen herausgestrichenen Passagen kannte, in denen Thomas Mann mit seiner Sexualität ringt, dann kann man da gar nicht sagen, es war irgendwie falsch hingeguckt oder so, sondern es ist ein ganz bewusst falsches Bild, das hier inszeniert wird. Und bei dem Bild soll Thomas Mann quasi mit dem an seinem haushohen Minderwert Wertigkeitskomplex leidenden Grautow, das ist ein wörtliches Zitat, nichts zu tun haben, sondern irgendwie ist das so ein Schulfreund, der an ihm kleben geblieben ist. Man weiß selbst nicht, warum er eigentlich so einen komischen Freund hat. Naja, was einem so in der Schule manchmal begegnet. Ein bisschen so ist diese Darstellung. Das ist alles ein großer Versuch, gewissermaßen Thomas Mann zu schützen und man muss sagen, vor sich selbst zu schützen. Ich weiß gar nicht, vor wem zu schützen. Jedenfalls davor zu schützen, dass wir ihn so sehen, wie es wirklich war.
Grautows Memoiren liegen im Archiv der Pariser Sorbonne. Da müsste mal jemand drauf gucken, was er über Thomas Mann schrieb. Und da müsste überhaupt mal jemand die Biografie von Grautow schreiben. Das schreiben Sie in Ihrem Buch. Ist das Ihr nächster Job?
Nein, das ist wirklich in der Hoffnung gesagt, dass das jemand tut. Denn mein Job kann das nicht sein und wird es auch nicht sein. Aber auch diese Memoiren sind so eine Sache. Es ist anerkanntermaßen, wird auch in der Thomas-Mann-Forschung so dargestellt, die zentrale, die Schlüsselfigur des jungen Thomas Mann. Und er schreibt über 600 Seiten Memoiren und stirbt dann im Exil 1937 in Paris. Und die liegen dort. Und zwar nicht versteckt besonders gut. Ja, sie liegen da in der Pariser Universität, in der Sorbonne im Archiv. Und die hat sich in 80 Jahren noch niemand angeguckt. Da wundert man sich schon ein bisschen.
Genug zu tun. Ich würde ganz gern auch noch auf einen Aspekt kurz zu sprechen kommen. Den politischen Thomas Mann, den können wir hier jetzt nicht eigens auch noch thematisieren, aber am Rande vielleicht. Ich bin bei Ihnen über eine Information gestolpert, Herr Lahme, die mir neu war und die den Literaturnobelpreis betrifft von 1929. Den hat Thomas Mann ja explizit für die Buddenbrooks verliehen bekommen, so weit so bekannt. Aber Sie schreiben, seit kurzem seien die Akten des Nobelpreiskomitees zugänglich und das war alles noch schlimmer. Thomas Mann ärgerte sich ja schon darüber, dass er nur für die Buddenbrooks ausgezeichnet wurde. Was steht da drin in diesen Akten?
Thomas Mann hat natürlich gewollt, dass man ihn für sein Gesamtwerk auszeichnet. Und jetzt hat er gerade den Zauberberg veröffentlicht. Also nach Buddenbrooks hat es ja wirklich lange gedauert. Ja, fast 23 Jahre, bis der nächste große Roman da war. Königliche Hoheit dazwischen, das hat er selber nicht für so ganz voll genommen als wirklichen Nachfolger der großen Buddenbrooks. Und dann kriegt er 1929, also wenige Jahre nach dem Zauberwerk, den Nobelpreis und man reduziert ihn auf sein Erstlingswerk. Ja, das hat ihn schwer getroffen. Diese Akten zeigen uns aber noch mehr. Sie zeigen uns, dass die Jury für den Nobelpreis ganz bewusst auch auf den politischen Thomas Mann geschaut hat. Und der politische Thomas Mann hat ja in dieser Zeit eine große Wandlung durchgemacht. Er hat im Ersten Weltkrieg das Deutsche Kaiserreich verteidigt, war vehement antidemokratisch gesinnt, hat gewettert gegen Frankreich, hat sich zerstritten mit seinem eigenen demokratischen Bruder Heinrich und ist also gewissermaßen ein reaktionärer Thomas Mann. Und seine Tagebücher des Jahres, die wir ab 1918 dann so ein bisschen haben, bis 21, die zeigen wirklich einen fürchterlichen reaktionären Thomas Mann. Aus diesem politischen Thomas Mann hat er sich aber verwandelt in einen, der die Demokratie verteidigt, der dann später auch beginnt, Hitler zu bekämpfen. Als der Nobelpreis kommt, kommen die Nazis gerade auf in Deutschland. Ja, und diesen Wandel hätte man ja auch gewissermaßen irgendwie ehren können oder jedenfalls das sozusagen nicht zum Thema machen müssen. Jetzt ist es aber genau andersrum. Die Jury ehrt Thomas Mann und in den Gutachten sieht man den politischen Reaktionär der frühen Phase. Und diesen Wandel, den nimmt man nicht ernst und sagt sich, naja, das macht er jetzt nur, um in gewisser Weise sich dem neuen Staat irgendwie anzudienen. Aber man meint, man zeichnet den reaktionären Thomas Mann aus. Und das wäre ihm nun wirklich nicht recht gewesen, wenn er das gewusst hätte.
Gut, dass er das nicht wusste, ja. Herr Lahme, Ihr Buch enthält auch noch einen weiteren Text, der bisher nicht gedruckt worden war. Und zwar ein Essay Susan Sontag. Die war 1949 bei Thomas Mann in Kalifornien zu Besuch und hat darüber dann 1987 den Essay Wallfahrt geschrieben. Eine sehr enttäuschte Beobachtung dieser Begegnung. Dieser Text ist bekannt, aber sie hat direkt nach dem Besuch beim berühmten Autor schon einmal darüber geschrieben, at Thomas Manns, bei Thomas Mann. Und diesen Essay, den drucken Sie in Ihrem Buch jetzt also zum ersten Mal ab. Was unterscheidet denn die beiden Texte?
Es ist vollkommen erstaunlich. Da sitzt eine 16-Jährige auf dem Sofa bei Thomas Mann, besucht ihn, weil sie ein Riesenfan ist. Sie schreibt in ihr Tagebuch Besuch bei Gott. Also sie hat den Zauberberg das dritte Mal gelesen. Sie kennt jeden Text von Thomas Mann, der ins Englische übersetzt ist und trifft ihn. Und das Einzige, was eigentlich diese beiden Texte verbindet, ist, dass man so eine gewisse Enttäuschung spürt. Aber ansonsten sind die unglaublich unterschiedlich. Und wir kennen den Text, den die dann selbst unglaublich berühmte Susan Sontag 40 Jahre später schreibt und veröffentlicht. Wir kennen nicht den Text bislang, den sie dann direkt danach, da ist sie also gerade mal so knapp 17, geschrieben hat. Und der ist unglaublich erstaunlich. Und wenn man jetzt auch noch ein bisschen mehr weiß über Susan Sontag, inzwischen haben wir ihre Tagebücher, wir haben eine sehr interessante Biografie, die uns zeigt, wie sehr sie mit ihrer eigenen sexuellen Identität ringt. Ja, sie merkt genau in den Monaten, bevor sie Thomas Mann trifft, dass sie lesbische Neigungen hat und sie will das aber nicht. Sie hat dann ihre erste Freundin und kämpft aber dagegen an und ihre Freunde sagen ihr, du musst mit ganz vielen Männern schlafen, dann geht das weg. Also das ist gewissermaßen der genau gleiche dumme Rat, den Thomas Mann so viele Jahre vorher bekommen hat. Also in gewisser Weise hat sie all die Probleme, die er selber hat, auch nur, dass sie eben viel jünger und eigentlich doch in einer viel liberaleren Umgebung gerade lebt. Und dieses Thema, das macht sie ganz versteckt und unglaublich geschickt und klug zum Gegenstand ihres Textes, nicht offen ausgesprochen, sondern in einer versteckt spielerischen, literarischen Anspielungsform, indem sie nämlich die homoerotischen Bezüge aus dem Zauberberg nimmt und die in ihren Text spiegelt. Und gewissermaßen, wer Thomas Mann gut kennt und wer jetzt diesen Schlüssel in die Hand kriegt, der liest ihren Text und merkt sofort, darum geht es. Und das ist hochspannend und aufregend und ein toller Text.
Wie kommt es denn überhaupt, dass wir diesen Schlüssel jetzt erst mit Ihrem Buch in die Hand bekommen?
Ich fürchte, man kann sagen, man sucht ja immer Dinge, die man vielleicht auch finden möchte. Und bisher war vielleicht der Wunsch, den großen Wagner-Freund Thomas Mann zu finden oder die Nietzsche-Bezüge oder jetzt auch den demokratischen Thomas Mann stark zu machen oder so, einfach deutlich stärker ausgeprägt, als hier auf etwas zu blicken, auf seine sexuelle Identität, die offenkundig den Leuten Unbehagen bereitet. Und anders kann ich mir nicht erklären, dass man da vor gewissen Dingen, die doch irgendwie relativ offen vor uns liegen, wenn man in sein Tagebuch schaut, wir haben das von 1933 bis 1955, und uns begegnet dort nicht eine einzige Frau, die ihn interessiert. Gleichzeitig wollen wir aber einen Thomas Mann haben, der bisexuell war, der sich für Frauen interessiert hat und so. Und man sich dann fragt, ja okay, aber jeder hübsche Kellner, den er trifft, kriegt eine eigene Notiz im Tagebuch. Aber Frauen gibt es dort nicht. Die literarischen Frauen sind immer schwach, sind immer fade, interessiert ihn offenkundig nicht. Er muss sie wenigstens so ein bisschen knabenhaft androgyn machen, damit er auch literarisch Interesse entwickeln kann. Also wenn man das nicht sehen möchte, dann muss man schon sagen, ja, dann eben ganz offenkundig aus dem Willen heraus ist nicht zu sehen.
Herr Lahme, wenn wir jetzt einen Schritt von Ihrer Biografie zurücktreten, ganz allgemein gefragt, Thomas Mann wird heute enorm viel gelesen. Es wird weiter wahnsinnig viel zu ihm geforscht. Schriftstellerinnen und Schriftsteller reagieren auf sein Werk. Was denken Sie, macht seine ungebrochene Aktualität aus?
Thomas Mann hat in mehrerlei Hinsicht einfach unglaublich Faszinierendes an sich. Das ist als allererstes seine großartige Literatur. Er ist einfach ein Sprachmagier, der Dinge so präzise aufs Papier bringt. Das sorgt auch dafür, dass er ist ja immer sehr autobiografisch oder am eigenen Erlebten eng dran. Das heißt, es finden sich immer wieder Menschen aus seiner Umgebung, auch literarisch verwertet. Und es ist nicht so, dass sie sich da alle immer nur karikiert vorkommen, sondern das Schreckliche dabei ist ja, man erkennt sie auch wirklich sofort, weil er das so brillant macht, weil er so genau beschreiben kann. Also dieser literarische Thomas Mann ist einfach so faszinierend und überhaupt nicht alt geworden. Ja, also auch nicht irgendwie so eine staubige Klassiker Ecke gekommen. Der ist voller Komik und voller Beobachtungslust und das ist einfach fantastisch. Dann kommt diese ganze politische Seite dazu. Der lebt in unglaublich faszinierenden, aber auch schrecklichen Zeiten, wandelt sich vom Reaktionär zum großen Verteidiger der Demokratie und Gegner Hitlers. Das ist auch eine ganz faszinierende Geschichte. Und wenn wir jetzt noch den dritten Punkt nehmen, die persönliche Situation von Thomas Mann, sein Ringen mit sexueller Identität, mit dem, was bin ich, was liebe ich, ich darf nicht lieben, wie komme ich aus diesem Eispalast raus? Und dann noch diese faszinierende, talentierte Familie um ihn rum. Also interessanter geht es überhaupt nicht mehr.
Tilman Lahme, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, herzlichen Dank Ihnen.
Tilman Lahmes Biografie ist unter dem Titel Thomas Mann, ein Leben bei dtv erschienen. 590 Seiten kosten 28 Euro.